Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Der Podcast der GMK.
Herzlich willkommen zum 21. Podcast der GMK Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und Medienpädagogin und Moderatorin für die GMK. Vor circa 2 Jahren haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, um auf das Forum Kommunikationskultur aufmerksam zu machen. Und nun steht es wieder vor der Tür. Dieses Jahr findet es am 18. und 19. November in Potsdam statt und wir haben ein Online-Spezial am 24. November mit weiteren Online-Workshops. Mein heutiger Gast wird auch im Rahmen eines Workshops auf dem Forum aktiv sein. Er hat Medienpädagogik, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft im Master studiert und ist seit 1999 mit einer kurzen Unterbrechung von 5 Jahren Medienpädagoge bei Sinn Studio im Netz in München. Und nun ganz frisch Geschäftsführer vom Sinn Studio im Netz zusammen mit Sonja Diefetter. Hallo Björn Friedrich, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo, freut mich auch.
Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange im Rahmen von Kontexten der GMK und du bist ja auch Teil der Dieter Barke-Preis-Jury. Das heißt, wir kennen uns auch persönlich. Bevor wir jetzt einsteigen, stelle ich den Timer auf unsere 10 Minuten. Dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit, um es zu verabschieden. Okay, Timer läuft. Lieber Björn, stell dich bitte einmal in 3 Wörtern vor.
Ich würde es mal auf 3 Hashtags umwandeln, ummünzen. Das wären Social Media, politische Medienbildung und Augsburg. Also 5 Wörter, aber 3 Hashtags.
Okay, gut, danke dir. Ja, ich habe es ja jetzt 2-mal erwähnt, Sinn Studio im Netz in München. Du bist jetzt ganz frisch Geschäftsführer, gemeinsam mit Sonja Diefetter. Was macht das Sinn Studio im Netz und was ist da auch dein Schwerpunkt?
Ja, das Sinn kümmert sich um diverse Fragen rund um das Themenfeld Kinder und Jugendliche in digitalen Welten. Wir machen diverse Projekte und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch für MultiplikatorInnen, für Fachkräfte und für Eltern. Und ich bin da, wie du schon gesagt hast, seit einigen Jahren schon tätig, früher als freier Mitarbeiter, jetzt mittlerweile seit 10 Jahren festangestellt und habe diverse Projekte, die ich mitbetreue, zum Beispiel den Pädagogischen Medienpreis, unsere Tagung das Gautinger Internettreffen, die Kinder-App Kabu habe ich mit angeschoben. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine Themenwoche zum Thema Datenschutz vor mittlerweile auch schon wieder 8 Jahren, 2014 nach dem Snowden-Skandal, der dann das Projekt Watching You hervorging. Genau, und neuerdings bin ich eben auch in der Geschäftsführung, aber im Prinzip bin ich ja in diversen unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten beteiligt.
Also sehr vielfältig aufgestellt und sehr auch praktisch orientiert. Deine Verknüpfung, also liegt dir ja durch dein Studium auch besonders im Herzen, hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass die Medienpädagogik mit Politik. Und du wirst ja einen Workshop beim Forum machen und das spiegelt sich auch bei diesem Thema im Workshop wieder. Der Workshop heißt Facebook enteignen, Google zerschlagen, Amazon sozialisieren, die Vision eines freien Internets. Erläuter doch mal ganz kurz, was das Anliegen eures Workshops ist, also was da die Menschen auch erwarten können.
Genau, uns geht es, ja, natürlich passend zum Forumsthema, die Welt retten. Uns geht es darum, so im Kleinen die Welt vielleicht nicht zu retten, aber doch zu verändern und eben Denkanregungen zu liefern an die Workshop-TeilnehmerInnen und dann eben später hoffentlich über einen Multiplikatoreneffekt auch an diverse weitere Menschen hier im Land. Unser Anliegen ist einfach, dass das Internet derzeit sehr stark kommerzialisiert ist. Also wir nutzen sehr stark Monopole wie Google als Suchmaschine, Amazon als Online-Shop, WhatsApp als Messenger und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einige wenige Firmen, diese Big Tech oder Big Five, die großen Tech-Konzerne, die eben das Netz beherrschen und die damit auch einen Großteil ja, unserer Kommunikation, auch unseres Einkaufsverhaltens beherrschen, die auch unsere sonstigen Mediennutzungsgewohnheiten beeinflussen, wenn man noch an den Musikbereich mit Spotify und Amazon denkt oder Videostreaming mit Netflix und Amazon und so weiter. Man kann sich ganz viele Aspekte anschauen. Es sind immer ein paar wenige Firmen oder Großkonzerne, die da sehr viel Macht haben. Und unsere Vision wäre es eben, zu fragen, ja, wie können wir auch andere Internetdienste stärken? Also es gibt ja zum Beispiel die Wikipedia als sehr erfolgreiches, nicht kommerzielles Modell, das sich als Stiftung organisiert, auch hinter Signal oder hinter Firefox stecken nicht kommerzielle Organisationen. Da funktioniert es einigermaßen gut, allerdings sind eben Firefox und Signal schon wieder zwei Beispiele für Alternativen, die weniger genutzt werden als die Marktführer. Also als Browser ist Chrome einfach omnipräsent, als Messenger ist WhatsApp omnipräsent. Und wir möchten so ein bisschen die Frage anregen, wie können wir die unabhängigen Alternativen stärken und wie können wir vielleicht als Gesellschaft insgesamt so ein bisschen diesem Plattformkapitalismus entkommen und die Großkonzerne ein bisschen, ja, schwächen oder zumindest ihre Marktanteile reduzieren.
Ihr verwendet ja auch solche Begriffe wie Web 3 und Fediverse in eurer Beschreibung. Was kann man darunter verstehen? Was bedeutet das genau?
Also das sind zwei Ideen, die momentan so eher noch theoretisch diskutiert werden, beziehungsweise zum Teil auch schon umgesetzt sind. Also unter Web 3 verbirgt sich so die Vision oder eine mögliche Vision der Zukunft des Internets. Also wir hatten ja oft so im herkömmlichen Verständnis das Web 1, das waren so klassische Webseiten, die wir als UserInnen uns einfach anschauen konnten, wo wir was lesen konnten oder sehen konnten. Und mit dem Web 2.0 kamen dann diese Interaktionsmöglichkeiten über Social Media Tools, wo wir eben mit anderen in Interaktion treten können, wo wir auch sehr einfach eigene Inhalte veröffentlichen können. User-Generated Content ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Und da haben wir eben auch diesen Plattformkapitalismus und die Großkonzerne, die das beeinflussen oder beherrschen. Und Web 3 ist so die Vision, was könnte als nächste Stufe kommen? Und da gibt es eben momentan noch eher theoretisch dieses Denkmodell, dass es ein dezentrales Netz geben könnte, wo auch ganz viel mit Kryptowährungen gearbeitet wird, um eben auch Shopping und so weiter unabhängig von großen Konzernen zu gewährleisten. Es ist oft von der Blockchain die Rede, auf der das Ganze basieren soll, um das Ganze dezentral auch zu organisieren, was die technische Seite angeht. Es wird aber auch kritisiert, dass das ein Modell sein könnte, was eben nicht für die breite Masse taugt, sondern was ja wahrscheinlich nur wieder ein paar elitäre UserInnen in erster Linie nutzen oder dann auch beeinflussen können. Was es als Gegenmodell gibt, vor allem von Mark Zuckerberg vorangetrieben, ist das Metaverse. Also der Facebook-Konzern wurde in Meta umbenannt und die Idee des Metaverse wurde nicht von Zuckerberg erfunden, aber er treibt sie momentan mit großer Vehemenz und viel Energie und auch vielen Investitionen voran. Also die Idee, dass wir mit VR-Brillen oder Augmented Reality irgendwie uns in virtuellen Welten bewegen und dort mit anderen interagieren, kommunizieren können, einkaufen können und so weiter. Da muss man befürchten, dass, wenn das Modell von Zuckerberg sich durchsetzt, dass es auch wieder sehr stark dominiert wird, natürlich von diesem Meta-Konzern. Und das Fediverse ist nochmal eine andere Idee, die momentan auch schon umgesetzt ist und auch schon gelebt wird zum Teil. Da verstecken sich verschiedene alternative Plattformen dahinter, zum Beispiel Mastodon als Alternative zu Twitter. Das hat dieses Jahr, als diese Pläne von Elon Musk groß geworden sind und bekannt geworden sind, dass er Twitter aufkaufen will, da hat Mastodon einen gewissen Zulauf erfahren, weil sich einige Leute von Twitter abgewendet haben, weil sie gesehen haben, es ist einfach ja unverantwortlich, dass ein Tool von einem Menschen aufgekauft werden kann und wir wissen nicht, was dieser Mensch dann für neue Spielregeln aufsetzt und wie er diesen Dienst dann weiter prägen würde. Und da gibt es eben unter dem Begriff Fediverse eine ganze Menge von Anwendungen und von alternativen Tools, die man für die Social Media Anwendungen in erster Linie nutzen könnte. Aber auch das ist leider ein Thema, was eben von sehr wenigen Leuten genutzt wird und wo man vielleicht nochmal genauer drauf gucken könnte, wie wir auch als MedienpädagogInnen solche Ansätze verstärken können.
Genau, bevor wir vielleicht da reingehen, nochmal die Frage, was glaubst du, warum ist es so? Warum nutzen viele Menschen eben die kommerziellen Angebote und öffnen sich so schwer für diese alternativen Möglichkeiten, die ja vom Datenschutz her oftmals viel besser strukturiert sind?
Naja, es ist einfach bequemer. Also die Monopolisten haben natürlich die Masse der Menschen auf ihre Seite gebracht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und zum Beispiel im Bereich der Messenger, da haben wir oft die Debatte, auch wenn wir in Schulklassen sind oder in Fachkräftefortbildungen, nutzt ihr mehr Signal oder mehr WhatsApp oder auch Threema oder andere Alternativen. Signal gibt es immer so ein paar Leute, die das nutzen. WhatsApp sind natürlich die allermeisten und weitere Alternativen werden eigentlich gar nicht oder sehr, sehr wenig nur genutzt. Und das Argument ist immer, wenn all meine Freunde und Bekannten und so weiter dort bei WhatsApp sind, warum soll ich dann WhatsApp verlassen und woanders hingehen? Da kann ich ja mit niemandem kommunizieren. Das leuchtet natürlich auch ein. Ich finde bei zum Beispiel bei Suchmaschinen oder beim Browser, da wäre es sehr unkompliziert umsetzbar, dass jede und jeder sich den Favoriten installieren kann oder die favorisierte Lösung nutzen kann, die man möchte. Aber trotzdem sind die Leute einfach bequem. Google ist meistens voreingestellt. Wenn ich mir einen Rechner kaufe, dann nutze ich den Chrome-Browser oder den Edge-Browser von Microsoft, dann habe ich da auch wieder voreingestellte Suchmaschinen und so weiter. So zieht sich das durch. Und Datenschutz ist so ein bisschen abstrakt, hat sich auch ein bisschen, naja, den Ruf ramponiert. Also ich finde, die haben ein Imageproblem momentan, was den Datenschutz angeht, weil eben Datenschutz oft auch Sachen verhindert und oft auch eher lästig ist. Und diese Cookie-Banner, die man wegklicken muss und die Einverständniserklärungen, die kein Mensch liest, das wird eher als lästig wahrgenommen. Und wenn ich mal schnell irgendwas machen möchte im Netz, dann will ich nicht erst 20 Seiten Datenschutzerklärung durchlesen müssen oder AGBs durchlesen müssen. Dann klicke ich irgendwo auf Passt schon und weiter geht's. Das ist einfach die Bequemlichkeit der Menschen, glaube ich, die es diesen Monopolisten befähigt hat, so groß und so mächtig zu werden.
Ja, welche Verantwortung tragen wir als Medienpädagoginnen in diesem ganzen Kontext und wie können wir auch mit dem Thema umgehen?
Ich finde, wir tragen in jedem Fall die Verantwortung, zum kritischen Nachdenken anzuregen und den Leuten ein Stück weit die Augen zu öffnen, weil oftmals fehlt einfach komplettes Bewusstsein dafür und auch das Bewusstsein, wie finanzieren sich Gratisdienste und was machen diese Konzerne mit unseren Daten und was können die mit ihrer Macht auch anstellen, wenn die eben einen Dienst wie WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube und so weiter, wenn das immer von einer Firma beherrscht wird und wenn diese Firma jetzt mal eben den Eigentümer wechselt oder ähnliches. Die Zeit ist schon um, aber ich führe es noch zu Ende.
Ja, bitte, bitte.
Also wenn da eben die Eigentümer wechseln oder die Geschäftsführer wechseln oder sich eine andere Philosophie in diesem Konzern breit macht, was bedeutet das für unser aller Leben und für unsere Nutzungsgewohnheiten? Ich finde, da muss man schon ein bisschen zumindest Bescheid wissen zum einen und kritisch drüber nachdenken zum zweiten und im dritten Schritt dann vielleicht auch tatsächlich das aktiv wechseln und seine Nutzungsvorlieben ändern und da können wir Alternativen aufzeigen und können Anregungen geben, wie man das denn noch gestalten könnte. Wie man sich ein Stück weit unabhängiger von diesem Konzern machen könnte. Ich weiß, es ist eine Sisyphusarbeit und oftmals fehlt eben ja, das Bewusstsein und auch das Gespür für eine Notwendigkeit, warum man denn wechseln sollte. Aber ich finde, eben in die Richtung können wir gehen und können auf jeden Fall mit den Leuten ins Gespräch kommen und einfach mehr Erkenntnisgewinn hoffentlich anregen und dann vielleicht auch eine Verhaltensänderung bewirken.
Und ich habe es ja zu Anfang gesagt, dass dir das Thema Verbindung Medienpädagogik und Politik auch am Herzen liegt. Welche Verantwortung würdest du denn in diesem ganzen Kontext der Politik im Moment auch zusprechen?
Na, die Frage nach Regulierung wird ja momentan intensiv diskutiert, auch EU-weit diskutiert, dass man eben nicht nur zuguckt, was die Konzerne machen, sondern dass man versucht, regulativ einzugreifen. Man darf natürlich nicht zensieren und wir wollen nicht, dass die Medien staatlich beherrscht werden, das ist auch klar, aber dass man zumindest an gewisse Spielregeln sich halten muss und dass Konzerne sich da wieder mehr auch der politischen Macht beugen müssen und dass wir nicht nur davon abhängig sind, weil die eben so groß und mächtig sind oder weil die global ihre Firmensitze und Zuständigkeiten und so weiter verschieben. Ich glaube, das ist ein Problem, was man einfach international angehen muss. Da hat die EU schon zu kämpfen und weltweit oder global betrachtet ist es eben nochmal viel schwieriger, weil da wenig gemeinsame Ziele und Vorstellungen auch überhaupt bekannt sind oder verbreitet sind und dann ist es schwer, sich da auf irgendwas zu einigen. Aber wie gesagt, gerade in der EU und auch gemeinsam mit den USA vielleicht könnte man da hoffentlich schon noch mehr bewirken. Wie gesagt, das passiert und da versucht man auch inhaltlich den Konzernen noch mehr Möglichkeiten zu geben, wie die Inhalte auch ein Stück weit zumindest filtern können oder eben gegen Hasskriminalität, gegen Pädokriminalität oder ähnliches vorgehen können. Ich glaube, da ist momentan schon viel was passiert und in diese Richtung müssen wir auf jeden Fall die Politik noch weiter drängen und dass man darüber hinaus vielleicht auch unabhängige oder eben weniger kommerzielle Angebote stärkt, das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert, was man der Politik durchaus mit auf den Weg geben kann.
Also man merkt, es ist ein sehr spannendes, aber auch sehr vielfältiges Thema, was man mit verschiedenen Perspektiven ja auch betrachten muss. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz persönlich, was ist deine Vision für ja, das Internet, wie wir es in Zukunft oder nicht nur das Internet, sondern auch einfach mobile Anwendungen, die wir in Zukunft nutzen und wie wir sie nutzen? Was wäre deine Vision dafür?
Meine Vision wäre wirklich, dass wir mehr Wahl haben wieder, dass die Systeme auch kompatibel sind. Also auch das ist so ein Irrwitz, den eigentlich die Politik vielleicht beseitigen oder regulieren könnte, dass ich zum Beispiel bei Messengern eben nicht unabhängig miteinander kommunizieren kann. Also eine E-Mail kann ich an jeden E-Mail-Provider schicken. Ein Messenger, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht schreibe, bekommen die eben nur andere WhatsApp-UserInnen. Da gab es schon Vorstöße, wo WhatsApp angekündigt hat, sich öffnen zu wollen, wo dann die Freien nicht mitgezogen haben, weil die gesagt haben, dann wird eben das Niveau der Schwächeren als Niveau für alle angepasst, und deshalb haben Signal und Threema beispielsweise sich da noch nicht offen gezeigt. Aber ich glaube, da muss man einfach noch mehr, ja, auch politisch vorgeben und WhatsApp noch mehr in die Verantwortung nehmen, damit da nicht das Niveau des Schwächsten zählt, sondern vielleicht die höheren Standards übernommen werden. Also das ist so eine Vision, dass wir einfach mehr Auswahl haben, was wir nutzen wollen, und dass unser Internet, unsere Nutzung insgesamt wieder weniger kommerziell dominiert wird, sondern dass es eben diverse AnbieterInnen gibt, die wir UserInnen nutzen können. Ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen, und das kommt wieder der Ursprungsidee des Internet auch näher, denn das Netz war ja eigentlich als ein freies Netz gedacht, wo wir Menschen miteinander kommunizieren können, uns vernetzen können und wo wir eben nicht von einigen wenigen Großkonzernen dominiert werden. Und diese Idee wird momentan ein bisschen ad absurdum geführt. Wenn wir da wieder besser zurückkommen zu dieser Ursprungsidee und wenn wir eben tatsächlich ein freieres Netz hätten mit mehr Wahlmöglichkeiten, das wäre toll.
Super. Und das ist sozusagen Thema eures Workshops, da vielleicht in die Diskussion zu gehen. Vielleicht findet man noch keine Lösung für das Ende, aber zumindest schafft man ein Bewusstsein dafür und vor allen Dingen auch, ja, Multiplikatorinnen anzuregen, die Alternativen auch zu nutzen, um eben das auch attraktiver zu machen für Kinder und Jugendliche, aber auch dann vielleicht anregen für Familien, für den Freundeskreis und für größere Gruppen, sodass das auch alternativer genutzt werden kann. Ja, vielen Dank für den Einblick in dieses spannende Thema. Und alle, die Lust haben, das Forum ist sozusagen wirklich kurz vor der Tür stehend, denn es findet am 18. und 19. und 24. November statt, und Björn wird auch in Potsdam vor Ort sein. Das heißt, alle, die nach Potsdam anreisen, können Björn auch live im Workshop erleben und mit ihm und weiteren anderen diskutieren. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Danke, Björn, dass du uns einen kleinen Einblick da reingegeben hast.
Danke dir.